Elias Granger war 16 Jahre alt, als sich seine Welt in zwei Hälften teilte. Die Ehe seiner Eltern war in Scherben gefallen, zersplittert unter der Last jahrelanger Spannungen, unausgesprochener Vorwürfe und lauter, giftiger Auseinandersetzungen. Nach einem besonders schlimmen Streit, bei dem seine Mutter nicht nur körperlich verletzt, sondern auch ein ungeborenes Kind verloren hatte, wurde beschlossen, dass Elias für den Sommer zu seiner Tante Martha und ihrem Mann Samuel aufs Land ziehen sollte. Es war angeblich zu seinem Schutz. Doch Elias wusste, dass sie ihn einfach aus dem Schussfeld bringen wollten. Er war nicht mehr blind für das, was in seinem Elternhaus wirklich vorging. Marthas und Samuels Farm lag abgelegen, eingebettet in weitläufige Felder und von dichten Wäldern umgeben. Das Haus war alt, aber gepflegt. Ein zweistöckiger Bau mit knarrenden Dielen und Fenstern, die bei Wind leise zu zittern begannen. Hier schien die Zeit langsamer zu vergehen. Samuel hatte das Anwesen von einer verstorbenen Großtante geerbt, die mit ihrem Mann keine Kinder gehabt hatte. Die beiden hatten das Haus zu Lebzeiten erweitert, eine kleine Bibliothek angebaut und ein zusätzliches Schlafzimmer eingerichtet, wohl in der Hoffnung, irgendwann doch eine Familie zu gründen. Für Elias war es ein stiller Rückzug. Die ersten Tage verbrachte er mit Lesen in der Bibliothek, wo der Duft alter Seiten und polierter Regale ihn beruhigte. Ab und an half er beim Füttern der Tiere oder beim Unkrautjäten, aber meist übernahm das ein älterer Junge vom Nachbarhof gegen etwas Geld. Samuel war kein Mann vieler Worte, aber freundlich. Martha versuchte, Elias mit gutem Essen und aufmerksamer Fürsorge aufzumuntern, doch die Traurigkeit in ihren Augen zeigte, dass auch sie wusste, dass solche Wunden nicht so leicht halten. Nach etwa einer Woche fühlte Elias sich sicher genug, das Haus und die direkten Felder hinter sich zu lassen. Die Natur zog ihn mit einer beinahe magischen Kraft. Morgens nach dem Frühstück verschwand er oft bis zum Abend. Die Weite der Felder war beeindruckend. Manchmal fand er alte Holzzäune, die längst von Efeu überwuchert waren, oder Knochen von Tieren, bleich und still unter dem Himmel liegend. Eines Tages stieß er auf das, was er für den ursprünglichen Hof hielt, die Reste einer alten Siedlung. Dort standen noch ein paar halb zerfallene Lilienbüsche und ein verwitterter, umgefallener Vogelscheuchentorso lag schief am Boden, wo früher wohl ein Garten gewesen war. Doch es waren die Wälder, die ihn wirklich faszinierten. An seinem ersten Tag im Wald begegnete er einem Rudel Rehe, das lautlos durch das Dickicht schritt. Er beobachtete eine Eule, die in einem eleganten Bogen herabstieß und sich eine Maus schnappte. Und er entdeckte einen Bach, in dem silberne Fische durchs Wasser glitten. Es war eine Welt, die noch rein schien, unberührt von menschlicher Gier oder Zerstörung. Doch diese Illusion verging schnell. Auf dem Heimweg, als das Licht durch die Baumwipfel fiel wie flüssiges Gold, trat Elias beinahe in eine alte Bärenfalle. Verrostet, aber noch gefährlich, lag sie halb im Boden verborgen. Mit einem Stock testete er vorsichtig den Mechanismus und die Falle schnappte zu, langsam und knarrend. Der Druck war nicht mehr vollständig, aber er erschrak dennoch. Er nahm sie mit zurück zur Farm. Samuel betrachtete sie mit ernster Miene. »Wenn du noch mehr davon findest, bring sie mit. Ich gebe sie beim Schrotthändler ab.« Dann sah er Elias fest an. »Aber geh nicht zu tief rein in den Wald, hörst du? Manche Ecken sind alt und seltsam.« Diese Bemerkung ließ Elias nachts nicht los. Was meinte Samuel damit? Alte Wurzeln? Wilde Tiere? Oder sprach er von etwas anderem? Am nächsten Tag, von Neugier getrieben, wanderte Elias weiter und tiefer in die Baumreihen hinein. Irgendwann fiel ihm auf, dass die Bäume jünger wirkten, dünner, gerader, als wären sie Teil eines späteren Wachstums. Das Unterholz war dichter und die Geräusche um ihn herum veränderten sich. Weniger Vögel, kein Wind, nur das Knirschen seiner Schritte und sein Atem. Dann sah er es. Zwischen zwei Mooshügeln lag etwas aus grauem Beton, eine niedrige, rechteckige Struktur, kaum sichtbar unter Farn und Erde. Als er näher trat, erkannte er eine kleine Kante, eine Art Lichtschacht oder Belüftung. Er umrundete die Stelle und fand eine Treppe, die scharf nach unten führte. Am unteren Ende eine Metalltür. Ein dumpfes Gefühl kroch ihm den Rücken hinauf. Etwas an diesem Ort war falsch, nicht gefährlich im offensichtlichen Sinne, aber fremd, unpassend. Er ging zurück zur Farm. Als er Samuel davon erzählte, verzog der alte Mann das Gesicht. »Ach, das Ding. Ja, das hat der Vorbesitzer gebaut. Der war ein durchgedrehter Spinner, hat sich selbst einen Bunker gegossen, hatte Angst vor dem Atomkrieg. Niemand weiß, wie tief das Ding geht, aber es ist stabil.« Dann lachte er trocken. »Wenn du unbedingt willst, kannst du es dir ansehen. Aber nimm Lampen mit und fass kein altes Essen an. Wenn du Bücher findest, bring sie Martha mit. Die freut sich.« In Elias Brust schlug das Herz ein kleines bisschen schneller. Etwas an diesem Bunker zog ihn an, wie eine offene Tür, die nur darauf wartete, dass jemand hindurchtritt. Am nächsten Morgen, mit einer Tasche voller Laternen und einem Butterbrotpaket von Martha, machte er sich auf den Weg zurück in den Wald. Der Morgen war ungewöhnlich still. Kein Wind strich durch die Bäume und selbst die Vögel schienen zu schweigen. Elias spürte ein leichtes Ziehen in der Magengegend, doch er schob es auf die Aufregung. Er hatte gut geschlafen, war früh aufgewacht und hatte sein Frühstück hastig hinuntergeschlungen. Martha hatte ihm noch ein Lunchpaket geschnürt, belegte Brote, zwei hartgekochte Eier, eine Apfelscheibe in einem Bienenwachstuch und eine Thermoskanne mit kaltem Tee. Sie hatte ihn wortlos an sich gedrückt, als er sich verabschiedete. Ihr Blick war wachsam gewesen. Vielleicht hatte sie geahnt, dass er etwas Größerem auf der Spur war, als er selbst verstand. Mit dem Rucksack auf dem Rücken und einer kleinen Axt am Gürtel machte sich Elias auf den Weg. Die Morgensonne schien durch das Blätterdach, warf helle Muster auf den Waldboden. Der Pfad, den er gestern beschritten hatte, war ihm nun vertraut, aber er achtete dieses Mal genauer auf seine Schritte. Nach dem Fund der Bärenfalle wollte er kein Risiko eingehen. Immer wieder blickte er sich um, doch das Einzige, was ihn begleitete, war sein eigener Atem. Nach gut einer halben Stunde erreichte er die Lichtung, auf der sich der Bunker befand. Das graue Rechteck wirkte heute düsterer, als hätte es über Nacht an Schwere gewonnen. Die Betonkante war rissig und das Moos hatte sich wie schmutziges Haar darüber gelegt. Elias trat näher. Die Treppe hinab schien dunkler als am Vortag, als würde das Licht sich weigern, ihr zu folgen. Mit einem tiefen Atemzug holte er die erste Laterne aus dem Rucksack, entzündete sie vorsichtig und stellte sie an den Eingang. Ein flackernder Schein breitete sich aus, tanzte über das Mauerwerk. Dann ging er langsam hinab. Die Stufen waren schmal, feucht und rutschig. An den Wänden sammelte sich Kondenswasser, das in träge Tropfen von der Decke fiel. Am Fuß der Treppe stand eine schwere Metalltür. Rost hatte sich in den Scharnieren festgefressen, doch Elias stemmte sich mit der Schulter dagegen und nach einigen Sekunden gab das Eisen unter einem kreischenden Geräusch nach. Die Luft, die ihm entgegenströmte, war abgestanden, aber nicht unerträglich. Ein Hauch von Eisen, Staub und etwas Süßlichem hing darin, wie alte Konserven, die zu lange geöffnet waren. Elias lehnte die Tür an, ließ sie aber nicht ganz zufallen. Dann trat er ein. Ein schmaler Gang lag vor ihm, kaum drei Schritte lang, der in einen größeren Raum mündete. Er entzündete eine zweite Laterne und stellte sie weiter innen ab. Der Hauptraum war überraschend groß, mindestens 15 Fuß lang und 10 Fuß breit. An einer Wand stand ein langer Tisch. An zwei anderen waren schwere Regale befestigt. Die vierte Wand führte durch eine schmale Öffnung weiter in einen anderen Bereich. Elias hing zwei Laternen auf, damit der Raum vollständig ausgeleuchtet war. Der flackernde Lichtschein enthüllte Vorratsdosen, gestapelte Kisten mit Trockenrationen, verstaubte Erste-Hilfe-Sets und sogar eine kleine Metallkiste mit drei Gasmasken. Elias betrachtete die Masken eine Weile. Ihre runden Glasaugen wirkten im Licht der Laternen wie tote Augen und packte sie schließlich in seinen Rucksack. Er wusste, dass Samuel sich über solche Funde freuen würde. Über dem Tisch hing eine vergilbte Karte. Sie zeigte die Struktur des Bunkers, insgesamt 5 Räume. 3 davon waren direkt mit dem Hauptraum verbunden, ein weiterer war über einen kleinen Gang zu erreichen. Der letzte Raum war als Sanitärbereich gekennzeichnet. Elias war überrascht von der Komplexität des Aufbaus. Dies war kein improvisierter Unterschlupf. Der Bau war durchdacht, mit klaren Zonen für Vorräte, Wohnen, Schlafen und Hygiene. In einem der Regale lagen Bücher. Einige waren alte Ratgeber zur nuklearen Notfallversorgung, andere behandelten medizinische Grundkenntnisse. Elias wusste sofort, dass Martha sich darüber freuen würde. Er verstaute sie vorsichtig. Dann entzündete er eine 3. Laterne, nahm sie in die Hand und ging durch den nächsten Durchgang. Dieser Raum war offensichtlich als Wohnbereich gedacht. Eine staubige Couch, 2 altertümliche Sessel und ein kleiner Tisch standen schief auf dem Betonboden. Auf dem Tisch lagen verrostete Besteckteile, ein halbvolles Glas mit eingetrocknetem Inhalt und ein abgebrochener Becher. Die Luft war hier trockener, als hätte dieser Raum besser abgedichtet. Elias leuchtete die Ecken aus, entdeckte in einem Schrank ein kleines Chemieset, ein Abakus und einige alte Kinderbücher. Ein metallisches Konstruktionsspielzeug, vermutlich ein sogenannter Baukasten, lag noch halb aufgebaut im Regal. Er erinnerte sich daran, dass Samuel einmal erwähnt hatte, als Kind solche Sets geliebt zu haben, und packte auch dieses ein. Als Elias seinen Rucksack wieder aufsetzte, spürte er, wie schwer er mittlerweile geworden war. Die Zeit war vergangen. Die flackernden Laternen warfen gespenstische Schatten an die Wände. In einem plötzlichen Moment der Klarheit wurde ihm bewusst, wie sehr dieser Ort sich von allem unterschied, was er bisher kannte. Der Bunker war mehr als ein Relikt vergangener Ängste. Er war wie ein eingefrorener Gedanke, konserviert in Beton und Dunkelheit. Elias löschte die Laternen nacheinander, verließ die Räume in umgekehrter Reihenfolge und stieg langsam wieder ins Freie. Der Wald hatte sich in seiner Abwesenheit verändert. Die Sonne stand tiefer, das Licht war nun rötlich und langgezogen. Die Geräusche der Natur kehrten zurück, als hätte sie nur gewartet, dass er den Bunker verließ. Zurück auf der Farm zeigte er seine Funde. Martha war sofort von den Büchern begeistert, blätterte sie mit glänzenden Augen durch. Samuel lachte laut, als er das Baukastenset sah, und erzählte Elias fast eine Stunde lang von seinen eigenen Kindheitserinnerungen. Beim Abendessen sprachen sie über den Bunker. Samuel meinte, er hätte noch alte elektrische Lampen und Reserveöl im Schuppen. Elias könne ruhig weiterforschen, wenn er wolle. Aber er solle nie vergessen, rechtzeitig zurückzukehren. Doch Elias spürte es bereits. Er hatte etwas geöffnet, das tiefer ging als jede Treppe. Und der Wald war nicht mehr nur ein Wald. Er war ein Tor. Am nächsten Morgen war Elias kaum zu bremsen. Noch bevor Martha den Tee fertig aufgebrüht hatte, stand er mit gepacktem Rucksack in der Küche. Die Nacht war unruhig gewesen. Nicht wegen Albträumen, sondern wegen der rastlosen Gedanken, die ihm den Schlaf geraubt hatten. Der Bunker ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Die Gerüche, das kalte Licht der Laternen auf dem Beton, die Stille unter der Erde, all das hatte sich tief in ihm eingenistet. Samuel drückte ihm wortlos eine kleine Öllampe in die Hand, dazu einen Beutel mit zusätzlichen Dochten und einer kleinen Flasche Lampenöl. »Falls du wieder länger brauchst«, sagte er nur. Martha sah ihm prüfend hinterher, als er das Haus verließ. Der Weg durch den Wald war ihm nun vertraut, doch es lag ein anderes Gefühl in der Luft. Als wüsste der Wald, wohin er ging. Die Lichtung wirkte kälter als am Vortag, obwohl die Sonne wärmte. Die Schatten an den Bäumen waren dunkler, dichter und bewegten sich nicht im Wind, sondern schienen reglos, wie gemalt. Elias stieg vorsichtig die Treppen hinab, entzündete eine der 9 Lampen und stellte sie im Eingangsbereich auf. Dann trat er erneut in die Tiefe. Der Bunker empfing ihn mit demselben Geruch: Staub, Metall und diese kaum greifbare Süße wie überlagerter Honig. Er ging zügig durch die Vorrats- und Wohnräume, ließ die bekannten Stellen hinter sich und richtete seine Aufmerksamkeit auf den bisher unbesuchten Teil, die Tür zum Schlafzimmer. Die Tür quietschte leicht, als er sie öffnete. Der Raum war schmaler als die vorherigen, vielleicht 12 Fuß lang und 8 Fuß breit. 2 Betten standen an einer Wand. Ein schmales Einzelbett und ein größeres Doppelbett. Auf den Matratzen lag noch die alte Bettwäsche, vergilbt und von der Zeit zerdrückt. Elias zögerte, doch dann trat er ein. Die Luft hier war noch abgestandener. Kein Luftzug hatte diesen Raum seit Jahrzehnten durchdrungen. Er untersuchte die Möbel. Der Kleiderschrank auf der Seite des Doppelbetts war leer, bis auf ein zerknittertes Laken und ein altes Herrenhemd. Die Schubladen waren ebenfalls leer, bis auf eine. In der obersten Schublade des kleineren Bettes spürte er beim Schließen einen Widerstand. Als er genauer hinsah, entdeckte er einen doppelten Boden. Vorsichtig löste er die Holzplatte und fand darunter 3 Gegenstände. Ein abgewetztes, ledergebundenes Tagebuch, einen Rosenkranz mit dunklen Holzperlen und ein kleines, abgegriffenes Gebetsbuch. Elias nahm alle 3 Dinge an sich, aber seine Aufmerksamkeit hing sofort an dem Tagebuch. Der Ledereinband war zerkratzt, stellenweise durchlöchert. Einige Seiten waren eingerissen, andere eingerollt wie verbrannt. Aber das meiste war noch lesbar. Er setzte sich auf das kleinere Bett, zündete eine Lampe an und schlug das Buch auf. Die erste Eintragung war datiert auf den 17. Mai des Jahres 1965. Mutter und Vater streiten wieder. Sie nennt ihn paranoid, er sagt, sie sei naiv. Ich wünschte, sie würden sich endlich trennen, aber das werden sie nie. Ich habe heute zum ersten Mal mit dem 22er geschossen. Mutter hasst es, aber ich will zur Armee, wenn ich alt genug bin. Ich will hier raus. Elias blätterte weiter. Die Einträge wurden dunkler, gedrängter, emotionaler. Am 4. Juli hat Vater Mutter geschlagen. Sie hat ihn einen Kultisten genannt. Er war betrunken. Immer ist er betrunken an Feiertagen. Im Winter waren wir eingeschneit. Der Bunker war zu, ich war wochenlang mit ihnen im Haus gefangen. Ich habe eine blutige Lippe, weil ich das Wort Scheidung in den Mund genommen habe. Der Junge, der das geschrieben hatte, Caleb Morton, war gefangen gewesen in einem Zuhause voller Gewalt, Misstrauen und zunehmendem Wahnsinn. Elias konnte sich kaum vorstellen, wie es gewesen sein musste, hier unten Zuflucht zu suchen, nur um dann von den eigenen Gedanken heimgesucht zu werden. Dann kam der Eintrag vom 11. Juni 1966. Ich glaube, ich habe heute jemanden im Wald gesehen oder etwas. Es war zu schnell, um sicher zu sein. Ich bleibe ein paar Nächte hier unten. Ich habe Mutter gesagt, ich übernachte bei Johnny. Der ist aber mit seiner Mutter auf der anderen Seite des Bundesstaates. Ich brauche nur ein paar ruhige Nächte. Weg vom Geschrei. Elias spürte, wie sich die Kälte des Raumes tiefer in seine Knochen grub. Er legte das Tagebuch zur Seite und warf einen Blick auf die Uhr in seinem Rucksack. Der Nachmittag war fortgeschritten. Draußen würde bald die Dämmerung einsetzen. Er sammelte die Gegenstände ein, löschte 2 der Lampen und stieg langsam die Stufen hinauf. Der Wald war inzwischen in goldenes Licht getaucht, doch die Schatten wirkten zu lang, zu still. Als er auf das Haus zusteuerte, hatte er das Gefühl, dass etwas hinter ihm stehen könnte. Aber jedes Mal, wenn er sich umdrehte, war da nur das Zittern der Blätter im Wind. Zurück in der Küche stellte er das Tagebuch auf den Tisch. Martha betrachtete es mit zusammengezogenen Brauen. Samuel hörte sich seine Erzählung ruhig an, nickte langsam. Die Familie, die vorher hier lebte, sagte er schließlich, die hat man damals nicht weiter erwähnt. Die Leute hier reden nicht gern über sowas, aber es gibt Gerüchte. Über einen Jungen, der im Wald verschwunden ist. Über seltsame Schreie und über etwas, das nach Blumen roch. Elias spürte, wie sich ihm der Magen zusammenzog. Das Süßliche, der Geruch im Bunker, der sich nicht erklären ließ. In dieser Nacht träumte Elias zum ersten Mal von einer Gestalt. Sie war groß, hager, rötlich und hatte ein Grinsen, das viel zu breit war, um menschlich zu sein. Elias erwachte in der Dunkelheit seines Zimmers mit einem keuchenden Atemzug. Die Bettdecke klebte an seiner Haut und der Geschmack von Angst lag metallisch auf seiner Zunge. Das Bild aus seinem Traum brannte noch grell in seinem Inneren. Eine langgliedrige, rote Gestalt, gekrümmt wie ein Spinnenkörper, mit einem Maul, das sich von Ohr zu Ohr zog. Das Wesen hatte nicht gesprochen, es hatte nur gelächelt. Er saß noch lange wach, das Fenster offen, die kühle Nachtluft wie ein Tuch gegen die stickige Beklemmung auf seiner Brust. Am nächsten Morgen beschloss er, erneut in den Bunker zu gehen. Er hatte das Gefühl, dass er mehr wissen musste, dass es nicht nur um Neugier ging, sondern um eine unausgesprochene Pflicht. Er nahm das Tagebuch mit, seinen Rucksack und die stärkste Lampe, die Samuel ihm zur Verfügung stellen konnte. Martha sah ihn skeptisch an, sagte aber nichts. Ihre Hände zitterten, als sie ihm das Sandwich einpackte. Wieder betrat er die Schatten des Waldes, und der Weg zum Bunker erschien ihm heute länger. Die Bäume wirkten nicht nur älter, sie schienen zu lauschen. Der Wind hatte aufgehört. Keine Vögel sangen. Es war, als halte der Wald den Atem an. Unten im Bunker war alles unverändert, aber die Luft wirkte schwerer. Die Temperatur war gleich geblieben, doch Elias fröstelte. Er ging direkt ins Schlafzimmer, setzte sich auf das schmale Bett und schlug das Tagebuch erneut auf. Das Leder fühlte sich nun klebrig an, als hätte es sich verändert. 12. Juni 1966. Ich habe letzte Nacht Geräusche gehört. Es war kein Tier. Ich kenne die Geräusche des Waldes. Es war etwas anderes. Es bewegte sich auf zwei Beinen, aber mit einer seltsamen Geschwindigkeit. Ich glaube, es hat draußen vor der Bunkertür gestanden. Ich hatte das Gewehr bei mir, aber ich wagte nicht zu atmen. Ich dachte, ich hätte seinen Atem gespürt. Elias blätterte weiter. Die Einträge wurden unruhiger, die Schrift hektischer. Ich habe ein Loch im Boden des Waldes gefunden. Ein kreisrundes Loch, zu glatt, um natürlich zu sein. Es roch nach Blumen, süß, fast wie Parfüm. Aber es war ekelhaft, zu intensiv. Ich konnte es nicht lange ertragen. Ich habe einen Schatten gesehen. Er stand nicht. Er kauerte. Und dann bewegte er sich, als wäre der Wald Wasser. Ich glaube, ich bin nicht allein. Dann kam ein Eintrag, der Elias den Atem stocken ließ. 1. September 1966. Ich bin gestern angeln gegangen, um zur Ruhe zu kommen. Als ich einschlief, wachte ich auf, weil etwas in meiner Nähe war. Etwas hielt mein Tagebuch in der Hand. Es las darin. Ich konnte es nicht genau sehen, aber es war rötlich, länglich, nicht wie ein Mensch. Es war zu groß, zu unnatürlich. Ich kann nicht aufhören zu zittern. 2. September. Die Polizei sagt, es war ein Mord mit anschließendem Suizid. Aber das ist nicht wahr. Das Ding war hier. Es hat sie getötet. Nicht Vater. Er war kein Heiliger, aber er hätte sie nie getötet. Er hätte sich niemals selbst gerichtet. Nicht so. Nicht auf diese Weise. 3. September. Ich habe es letzte Nacht wieder gesehen. Es kam zu mir. Es setzte sich auf mich, um mich zu wecken. Ich konnte es fühlen. Ich sah nur sein Maul. So viele Zähne. So viele. Die Seiten wurden wirrer. Flecken durchzogen die Schrift. Tinte war verlaufen, als sei sie mit Tränen oder Schweiß verschmiert worden. Dann las Elias. 4. September. Diese verdammten Polizisten, sie glauben mir nicht. Sie sagen, ich sei krank, ich bin hier unten sicher. Sie können mich nicht finden. Ich werde nicht ins Irrenhaus, ich werde nicht schweigen. Ich bin nicht verrückt. Ich habe das Ding gesehen. Ich weiß, dass es echt ist. Mit zitternden Fingern legte Elias das Tagebuch zur Seite. Der Raum um ihn herum schien sich enger an ihn zu pressen. Er atmete schwer und spürte ein leichtes Brennen in den Augen. Die Lampe auf dem Tisch flackerte kurz. War es wirklich nur der Docht oder war es etwas anderes? Er verließ den Raum, ging durch die Gänge des Bunkers, als würde er geprüft werden. Er spürte Blicke, doch immer, wenn er sich umdrehte, war nichts da. Das Summen des alten Belüftungssystems war verschwunden. Es herrschte vollkommene Stille. Er verließ den Bunker in Eile. Als er endlich wieder Licht sah, war es bereits spät. Der Himmel war rot gefärbt, als würde er brennen. Elias rannte beinahe durch den Wald, stolperte über Wurzeln, hörte das Rauschen in seinen Ohren. Zurück im Haus berichtete er nur zögerlich von dem Gelesenen. Samuel wurde bleich. Martha verließ wortlos den Raum. Später am Abend nahm Samuel ihn beiseite. Der Junge aus dem Tagebuch, Caleb Morton, war real. Die Polizei hat damals behauptet, sein Vater hätte seine Mutter getötet und sich dann gerichtet. Caleb war verschwunden. Wochen später fand man ihn im Wald, dehydriert, verwirrt, bewaffnet. Man hat ihn in eine Anstalt gebracht. Und 20 Jahre später hat er sich dasselbe angetan. Und zwar auf eine Weise, die kein Mensch verdient. Elias war still. Er wusste, dass sich etwas verändert hatte. Nicht nur in ihm. Der Wald hatte ihn aufgenommen und etwas darin hatte ihn bemerkt. 2 Tage vergingen, in denen Elias kaum sprach. Er verließ das Haus nur für kurze Spaziergänge über die Felder, doch hielt er sich vom Wald fern. Etwas war in ihm in Bewegung geraten, das er nicht benennen konnte. Die Zeilen aus Calebs Tagebuch wirbelten wie Schlick in seinen Gedanken. Besonders das eine Bild verfolgte ihn. Die rote Kreatur, wie sie im Dunkel kauerte, das Tagebuch in der Hand, ein Grinsen auf ihrem Gesicht, das zu breit für jede menschliche Anatomie war. Eines Morgens, nach einer besonders rastlosen Nacht, traf Elias eine Entscheidung. Er würde nachforschen, was mit Caleb und seiner Familie wirklich geschehen war. Nicht in den Fluren des Bunkers, sondern dort, wo die Welt noch auf Papier gespeichert war. Im Archiv der Stadtbibliothek. Samuel fuhr ohnehin in die Stadt, um Ersatzteile für den Traktor zu holen. Elias bot an, mitzukommen. Martha bereitete ihnen Thermoskannen mit Tee und wickelte belegte Brote in Wachstuch. Niemand sprach das Offensichtliche aus, doch als Samuel losfuhr, legte Martha ihre Hand fest auf Elias Arm. »Wenn du etwas findest, sei vorsichtig, was du glaubst.« Elias nickte nur. Die Stadtbibliothek war ein backsteinernes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, kühl und leicht muffig. Der Staub der Jahre schien sich in die Regale eingebrannt zu haben. Eine ältere Bibliothekarin, die ein wenig wie eine lebendige Statue wirkte, führte Elias mit einem langen, durchdringenden Blick in den Archivraum. Dort standen alte Mikrofilmgeräte, Kisten mit Zeitungsausgaben und verstaubte Ordner, deren Beschriftung ausgeblichen war. Elias begann bei den Zeitungen des Septembers 1966. Es dauerte keine Stunde, bis er die erste Überschrift fand. Ehepaar tot in abgelegenem Haus aufgefunden, Sohn vermisst. Der Artikel war nüchtern verfasst, wie eine Notiz über einen Verkehrsunfall. Die Eheleute Morton, Eliza und Henry seien tot aufgefunden worden. Die Todesursache mutmaßlich ein Familiendrama. Der Sohn, Caleb, wurde vermisst. Die Polizei vermutete Flucht oder Schockzustand. In der Ausgabe des nächsten Tages, Sohn kehrt zurück, geistig verwirrt. Caleb war zur Polizeistation gekommen, wirkte erschöpft, dehydriert und sprach von einem Wesen, das seine Eltern ermordet habe. Er wurde zur Beobachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Polizei glaubte nicht an seine Geschichte. Die darauf folgenden Artikel zeichneten ein düsteres Bild. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Die Gerichtsmedizin kam zu dem Schluss, dass Henry Morton zuerst seine Frau getötet und dann sich gerichtet hatte. Der Zustand der Leichen sei ungewöhnlich gewesen, hieß es in einem Nebensatz, doch man schob es auf die späte Entdeckung und die Feuchtigkeit des Hauses. Am Rand eines Artikels fand Elias eine kurze Notiz. Gerüchte über okkulte Symbole im Haus unbegründet. Polizei dementiert. Elias spürte, wie sich seine Hände verkrampften. Er konnte kaum weiterlesen, doch er zwang sich weiter. In einem späteren Bericht hieß es, Caleb sei nach Jahren in der Anstalt an komplexem inneren Trauma verstorben. Keine genauere Angabe, keine Fotos, nur Schweigen. Als Elias das Archiv verließ, fühlte er sich schwer, als hätte er in der Bibliothek selbst einen Teil seiner Lebenszeit zurückgelassen. Die Sonne war untergegangen und draußen war es kälter, als es sein sollte für einen Sommertag. Im Auto auf dem Rückweg schwieg er. Samuel warf ihm gelegentlich kurze Blicke zu, sagte aber nichts. Erst beim Abendessen, als Martha das Brot auf den Tisch stellte, sprach Elias: Er hat es nicht selbst getan. Seine Stimme war fest. Er erzählte, was er gelesen hatte. Die Artikel, die Widersprüche, die Andeutungen. Er ließ nichts aus. Am Ende war es still in der Küche. Nur das Ticken der alten Wanduhr war zu hören. Dann sprach Samuel, langsam, bedächtig. Der Junge, Caleb, hat in dieser Gegend nie wieder jemand gesehen. Aber mein Vater sagte mal, dass etwas im Wald lebt. Etwas, das nur dann kommt, wenn es wütend wird. Oder wenn jemand anderes wütend genug ist, um es zu rufen. Elias hob den Kopf. Wie ein Dämon. Samuel schüttelte den Kopf.
Nicht dämonisch im biblischen Sinne, eher ein Schatten aus Gedanken, aus Hass. Es spiegelt, was du bist, aber es wird nie ganz du. Es sucht Schwäche, Wut, Groll. Und dann? Er sprach den Satz nicht zu Ende. In der Nacht träumte Elias erneut. Er war auf dem Pier der Ostküste, wo seine Eltern ihn einst als Kind mitgenommen hatten. Die Sonne ging unter, Möwen kreischten. Doch dann war es da, am Ende des Piers. Die rote Kreatur. Es saß einfach nur da, und als Elias hinübersah, hob es langsam den Arm und winkte ihm zu. Das Lächeln war dieselbe Fratze wie im Traum zuvor. Nur diesmal war es näher.
Nach dem Traum auf dem Pier war nichts mehr wie zuvor. Elias hatte das Gefühl, dass die Kreatur nicht länger ein Schatten seiner Fantasie war. Sie war in ihn eingedrungen, hatte etwas in seinem Innersten berührt. Etwas Altes, etwas, das auf Zorn wartete. Und dieser Zorn war da. Nicht nur auf das Wesen, auch auf seinen Vater. Auf das Leben, das ihm entrissen wurde, auf die Unausweichlichkeit der Schuld, die keiner aussprach, aber alle spürten. 2 Tage nach seinem Besuch im Archiv klingelte abends das Telefon. Martha nahm ab und sprach mit leiser Stimme, doch Elias verstand die Worte trotzdem. »Ja, ja, natürlich sagen wir es ihm. Gott, nein, hat sie überlebt. Ich verstehe.« Als sie auflegte, sah sie Elias an. Ihre Augen waren glasig, die Lippen bebten. Samuel trat hinter sie und legte beruhigend eine Hand auf ihre Schulter. Dann sprach sie: Dein Vater hat... Er hat deine Mutter getötet und sich dann selbst. Die Polizei sagt, es war ein plötzlicher Gewaltausbruch. Sie sind sich sicher. Elias spürte, wie ihm der Boden unter den Füßen entglitt. Der Atem ging ihm stockend. Er sagte kein Wort, stand einfach auf und verließ das Haus. Der Weg in den Wald war diesmal kein neugieriger Ausflug. Es war ein Fluchtversuch. Vor den Gedanken, vor der Wahrheit oder der Lüge, die als Wahrheit verkauft wurde. Er ging schnell, stolperte beinahe über Äste und Steine. Schließlich erreichte er die vertraute Lichtung. Der Bunker lag da wie ein offenes Grab. Elias stieg hinab, entzündete die Lampen und begab sich tiefer in die Räume. Er betrat das Schlafzimmer, setzte sich auf das Bett, wo er schon viele Stunden mit dem Tagebuch verbracht hatte. Er zog es aus seinem Rucksack, schlug die nächste Seite auf und las weiter. 6. September 1966. Ich habe versucht, es den Polizisten zu sagen. Sie hörten mir nicht zu, sie glauben, ich sei verrückt. Vielleicht bin ich das auch, aber ich habe es gesehen. Ich sah es, wie es sich bewegte, wie es grinste. Es lebt in meinem Kopf, aber es ist auch draußen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. 7. September. Ich höre es in der Nacht. Ich höre es atmen. Es sitzt irgendwo hier unten. Es beobachtet mich. Ich schlafe kaum. Ich esse nur das Nötigste. Ich kann den Geruch nicht mehr ertragen. Elias legte das Buch weg, als ihm plötzlich schlecht wurde. Die Luft im Raum schien schwerer zu werden, süßlich und dumpf, wie abgestandener Blütenstaub und rostiges Metall. Er zog die Lampe näher heran, doch das Licht flackerte schwach. Er musste nachfüllen. In der Eile war ihm nicht aufgefallen, wie schnell die Zeit vergangen war. Als er die letzte Lampe anzündete, bemerkte er, dass sie nicht wie gewohnt leuchtete. Das Glas beschlug von innen. Schatten krochen über die Wände. Nicht schnell, nicht flackernd, sondern fließend, wie träge Tentakel, die nach etwas suchten. Ein Geräusch kam aus dem Gang. Kein Tierlaut, kein Wind. Ein Kratzen, langsam, rhythmisch. Etwas bewegte sich. Elias sprang auf, griff nach dem Tagebuch und rannte aus dem Raum, die Lampe in der einen, das Buch in der anderen Hand. Der Gang schien sich zu verengen. Die Schatten wurden dichter. Er hörte ein Kichern. Kein kindliches, sondern ein tiefes, schleimiges Gurgeln, das aus einem Maul stammen musste, das zu viele Zähne hatte. Er erreichte die Eingangstür, stieß sie auf und taumelte in den Wald hinaus. Die Nacht war hereingebrochen. Über ihm spannten sich die dunklen Baumkronen und das schwache Licht des Mondes brach durch das Geäst. Als er sich umsah, war da nichts. Doch der Geruch blieb. Süß. Nach Blüten. Nach Fäulnis. Nach etwas, das längst hätte tot sein müssen. Zurück auf der Farm war es still. Martha hatte ihm eine Portion vom Abendessen aufbewahrt. Sie sagte nichts, als er das Haus betrat, nur ein kurzer Blick, eine stumme Frage. Er nickte kaum merklich, dann verschwand er in sein Zimmer. In dieser Nacht schlief Elias kaum. Immer wieder schreckte er auf, weil er das Gefühl hatte, beobachtet zu werden. Einmal glaubte er sogar, ein leises Flüstern zu hören. Keine Worte, nur Laute, als würde jemand knapp außerhalb seiner Wahrnehmung seinen Namen murmeln. Am Morgen beschloss er, eine Nacht im Bunker zu verbringen. Wenn es ein Ende geben sollte, dann dort, dort, wo alles begonnen hatte. Samuel sagte nichts, als Elias darum bat, eine zweite Laterne und ein Funkgerät mitzunehmen. Nur ein knappes Nicken. Elias bereitete sich vor, packte Essen, frische Dochte, Öl, eine Decke. Er ging allein. Am späten Nachmittag betrat er erneut den Bunker. Dieses Mal mit dem Entschluss, nicht zu fliehen, nicht vor dem Geruch, nicht vor den Schatten, nicht vor dem Wesen. Wenn es ihn holen wollte, sollte es kommen. Er richtete sich im Schlafzimmer ein, entzündete mehrere Lampen, stellte sie an die Ecken des Raums. Dann schlug er das Tagebuch auf die letzte Seite auf, die beschrieben war. Ich habe es satt, Angst zu haben. Ich werde hierbleiben. Wenn es kommt, werde ich ihm in die Augen sehen. Ich weiß, es wird mich finden. Vielleicht hat es mich längst gefunden. Ich glaube, es lebt von dem, was in uns lebt. Von Hass, von Wut, von Dingen, die wir verdrängen. Elias las den Satz dreimal, dann legte er das Buch weg und löschte die Hälfte der Lampen. Der Raum wurde halb dunkel und dann wartete er. Die Stunden in der Dunkelheit zogen sich wie Kaugummi aus schwarzem Teer. Elias saß auf dem Bett, das Tagebuch auf dem Schoß, die schwankenden Schatten der Lampen wie zuckende Wesen an den Wänden. Er sprach nicht, bewegte sich kaum. Er wartete. Und in seinem Inneren wuchs die Gewissheit, dass das, worauf er wartete, bereits da war. Vielleicht hatte es ihn nie verlassen. Vielleicht war es in ihm ein Teil seiner Trauer, seiner Wut, seiner Schuld. Irgendwann, tief in der Nacht, flackerte eine der Lampen kurz auf und verlosch. Elias zuckte nicht. Stattdessen sprach er leise: Ich weiß, dass du da bist. nichts antwortete. Doch das Schweigen war anders als zuvor. Es war gespannt wie die Luft vor einem Sturm. Am nächsten Morgen fand ihn Samuel. Elias lag auf dem Bett, starr, aber wach. Die Augen blutunterlaufen, das Gesicht bleich. Er hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, und doch fühlte er sich klarer denn je. In den folgenden Wochen wich das Wesen aus seinen Träumen nicht mehr. Es trat immer häufiger auf, nicht mehr nur als Schatten, sondern in vollständiger Gestalt. Rot wie frisches Fleisch, langgliedrig, mit einem Bauch wie aus geschmolzenem Wachs, durch den Adern wie Schlangen verliefen. Und immer war da dieses Grinsen, das zu groß war für jede Anatomie, als ob das Gesicht nur dafür geschaffen worden war. Samuel und Martha beobachteten, wie Elias sich veränderte. Er wurde stiller, aber nicht schwächer, konzentrierter, zielgerichtet. Er las jede Nacht im Tagebuch, forschte tagsüber in alten Kirchenbüchern, versuchte Symbole zu deuten, Rituale zu verstehen. Eines Abends, als er im Dorf bei einer Veranstaltung war, lernte er ein Mädchen kennen, Julia Navarro, Studentin, schwarz gekleidet, mit scharfem Blick und einem Interesse für das Übersinnliche. Sie freundeten sich schnell an. Julia brachte Ruhe in Elias Gedanken, weil sie ihn nicht mitleidig ansah, sondern mit echter Neugier. Als sie von dem Bunker hörte, wurde sie nicht blass oder abwehrend. Sie fragte nach Details, nach dem Wesen, nach dem Geruch. »Süßlich? Wie vergorener Honig?« fragte sie eines Abends auf dem Rückweg vom Café. Elias hielt inne. »Ja, genau so.« Julia stellte den Kontakt zu einer Freundin ihrer Schwester her, Agatha Leon. Ein paar Jahre älter, Betreiberin eines kleinen Ladens für okkulte Bücher, esoterische Kuriositäten und Tarotlesungen. Agatha war laut, direkt und ungewöhnlich, aber auch entschlossen. Als Elias ihr seine Geschichte erzählte, lachte sie nicht. Stattdessen ging sie wortlos in den Hinterraum ihres Ladens und kam mit einer kleinen, abgeschabten Schachtel zurück. Darin lag ein Amulett, oval, aus dunklem Kupfer, mit seltsamen Symbolen darauf, die weder Elias noch Julia entziffern konnten. Agatha schon. »Das ist altes Zeug, präkolonial, vermutlich aus einer Mischung mehrerer indigener Traditionen. Es soll Gedanken binden, dunkle Gedanken. Man wirft es in eine mit fermentiertem Honig gefüllte Grube, vergräbt es und hofft, dass das, was man hineingibt, nicht wieder herauskommt.« Elias erinnerte sich an den Tagebucheintrag, das Loch im Wald, der süßliche Geruch, die Ahnung, dass es kein Bau von einem Tier war, sondern ein Abgrund. »Wir müssen es finden«, sagte Julia. Agatha nickte. »Und wir müssen vorbereitet sein.« In den nächsten Tagen arbeiteten sie wie Besessene. Agatha zeichnete Schutzkreise, bereitete Salzlinien und Räucherwerk vor. Julia sammelte Bücher über Banishing Rituals, alte Beschwörungen, symbolische Handlungen. Elias bereitete sich innerlich vor, darauf die Konfrontation zu suchen. Nicht als Opfer, sondern als jemand, der Verantwortung trug. Als sie schließlich in den Wald aufbrachen, war es kurz nach Sonnenuntergang. Jeder von ihnen trug einen Rucksack voller Ausrüstung. Elias trug zusätzlich das Amulett. Es brannte förmlich an seiner Brust, als würde es wissen, wohin sie gingen. Der Weg zum ehemaligen Bunkereingang war beschwerlicher als sonst. Die Bäume wirkten dichter, die Luft schwer, als sei der Wald selbst ein Körper, der nicht atmete. Schließlich erreichten sie die Lichtung. Vom Bunker war nichts mehr zu sehen. Samuel hatte ihn vor einigen Wochen zuschütten lassen. Doch der Ort war noch da. Und der Geruch ebenfalls. Sie stellten die Laternen auf, zogen die Kreidekreise, verteilten das Salz. Agatha rezitierte leise aus einem alten Buch, während Julia das Amulett mit getrocknetem Salbei einrieb. Elias stand in der Mitte des Kreises, den Blick zum Boden gerichtet, die Faust um das kupferne Stück geschlossen. Dann kam der Wind. Plötzlich. Heftig. Er raste durch die Lichtung, riss Laternen um, wehte Kerzen aus und ließ die Luft knistern. Agatha rief laut, doch ihr Ruf wurde von einem krächzenden Laut übertönt. Nicht menschlich, nicht tierisch. Etwas war da. Etwas, das näher kam. Etwas, das sich durch das Laub drückte, die Erde bewegte, als hätte sie plötzlich ein eigenes Gewicht. Elias hob den Kopf. Und dort war es. Das Ding. Lang. Glänzend. Rot. Die Haut wie gespanntes Fleisch. Arme zu lang. Finger zu viele. Und ein Grinsen, das über das gesamte Gesicht ging. Ein Spalt voll rasiermesserscharfer Zähne. Es stand am Rand des Kreises, bewegte sich nicht, doch seine Präsenz war wie ein Gewicht in Elias Brust. »Elias«, flüsterte Julia. Doch er antwortete nicht. Er trat aus dem Kreis. »Ich bin nicht mehr dein Wirt«, sagte er leise. »Ich bin dein Jäger.« Das Wesen blinzelte nicht. Es stand einfach nur da. Und das Grinsen wurde breiter.
Der Wald stand still, als hätte jedes Blatt das Atmen eingestellt. Die Luft war erfüllt von der Hitze der Laternenflammen und dem dichten, schwülen Duft von geröstetem Harz, Salbei und altem, nassem Erdreich. Die Schatten am Rand der Lichtung krochen wie Tiere, und über allem hing der beißend süßliche Geruch, stärker als je zuvor. Das Wesen bewegte sich nicht. Es stand dort, als sei es aus dem Boden gewachsen, eine Kreatur aus Zorn und Wahnsinn, aus all den Gedanken, die Menschen nie zu sagen wagten. Die Gestalt war unmenschlich. Zu lang, zu schlank, mit einem Brustkorb, der sich bei jedem Atemzug grotesk weitete, als versuchte er, die Welt in sich einzusaugen. Sein Kopf war glatt, eiförmig, mit zwei tiefschwarzen Kuhlen, in denen sich Licht verlor. Aber am furchtbarsten war sein Lächeln. Ein bogenförmiger Schlitz, gesäumt von zahllosen nadelspitzen Zähnen. Elias stand ihm gegenüber, den Anhänger in der Faust, die Augen auf die Fratze gerichtet. Agatha und Julia waren hinter ihm in Bewegung, zeichneten die letzte Schutzlinie in die Erde, murmelten in wechselndem Takt uralte Formeln. Der Wind zerrte an ihren Haaren und irgendwo in der Dunkelheit knackte ein Ast, oder war es ein Knochen, dann, ohne jede Vorwarnung, stürzte das Wesen vor. Nicht mit einem Schrei, nicht mit wildem Gebrüll, sondern mit einer gespenstischen Lautlosigkeit. Es glitt, es kroch, es stürmte, seine Glieder wie aus Gummi, sein Maul geöffnet, sein Gestank wie Fäulnis und Blütenstaub. Elias wich nicht zurück. Mit einer Bewegung schleuderte er das Amulett auf den Boden der Lichtung, mitten in den vorbereiteten Kreis. Agatha schrie etwas. Ihre Stimme überschlug sich. Julia zündete eine weitere Kerze an, obwohl der Wind versuchte, sie zu löschen. Die Flamme hielt. Und dann geschah etwas. Die Erde unter dem Wesen begann zu beben. Ein dumpfer Ton, wie das Grollen eines tiefen Magenknurrens, rollte über den Boden. Der kupferne Anhänger begann zu glühen. Zuerst schwach, dann heller. Symbole auf seiner Oberfläche loderten auf, als hätte man flüssiges Feuer hineingeschrieben. Das Wesen hielt inne. Es schien zu zögern. Der Gestank wurde beißend. Elias kniff die Augen zusammen. In seinem Kopf hörte er etwas flüstern. Kein Laut, den man mit dem Ohr hätte wahrnehmen können. Es war, als würde etwas direkt in seine Gedanken kriechen. »Du bist wie ich.« Elias keuchte, ballte die Hände zu Fäusten. »Nein! Du hast! Du willst zerstören! Lass mich! Ich kann es für dich tun!« Die Stimme war warm, zu warm. Sie klang wie seine eigene, wie sein Vater, wie Caleb, wie jeder, der je daran gedacht hatte, jemanden zu verletzen. Es war die Stimme des Teufels ohne Hörner, die Stimme, die sagt, dass Wut ein Werkzeug sei, die Stimme, die verspricht, dich für dein Leid zu belohnen. Elias kniete sich nieder. Seine Hände zitterten. Julia rief seinen Namen, doch er hörte sie kaum. Der Anhänger pulsierte in grellem Licht. Das Wesen streckte die Hand nach ihm aus. Nur ein Finger, lang wie ein Arm, berührte die Luft zwischen ihnen. Elias fühlte eine Berührung an seiner Stirn, eiskalt und brennend zugleich. Dann hob er den Kopf. »Ich bin nicht du. Er griff mit bloßen Händen nach dem Amulett, das mittlerweile so heiß war, dass die Haut an seinen Handflächen zischte. Doch er ließ nicht los. Agatha rief nun laut Worte, die aus einer anderen Zeit stammten. Julia schlug mit einer Handfläche auf den Boden, wo das Salz sich zu einem flackernden Kreis erhob. Das Wesen schrie. Nicht laut, nicht in der Luft, aber in den Köpfen. Alle drei schrien auf, hielten sich die Ohren, obwohl es keinen Laut gab. Blut tropfte aus Agathas Nase. Julia schwankte. Elias biss die Zähne zusammen, hielt das Amulett fester. Ein letzter Satz drang in seinen Verstand, wie ein glühender Splitter. »Du wirst mich nie vergessen.« Dann geschah es. Mit einem Zucken wie von Strom getroffen, sackte das Wesen in sich zusammen. Es verschwand nicht. Es explodierte nicht. Es löste sich einfach auf, wie ein Schatten, den die Sonne verjagt. Zurück blieb nur der Geruch, dieser abscheuliche, blumige Hauch und ein dunkler Fleck im Moos. Elias fiel auf die Knie. Der Anhänger war schwarz geworden, das Kupfer erkaltet. Julia stürzte zu ihm, umklammerte ihn. Agatha sank im Schutzkreis zu Boden und weinte. Minuten vergingen, vielleicht auch Stunden. Der Wald blieb still. Dann flüsterte Elias, kaum hörbar, »Es ist vorbei.« Doch selbst in diesem Moment, im Schweigen, in der kühlen, sauberen Luft Vaudier, wusste er, dass das nicht ganz stimmte. Denn was einmal gesehen wurde, das vergisst man nicht. Und was einmal Besitz von dir genommen hat, lässt dich nie ganz los. Der Heimweg war lang und schweigend. Die Taschenlampen flackerten nur noch schwach und das Licht der aufgehenden Sonne kündigte einen neuen Tag an, der sich fremd anfühlte. Elias spürte jeden Muskel in seinem Körper und doch war es nicht körperlicher Schmerz, der ihn belastete, sondern etwas Tieferes. Eine Schwere in der Brust, als läge ein Stein auf seinem Herzen, der von innen heraus wuchs. Julia und Agatha sagten nichts. Sie hielten sich nahe bei ihm, als wüssten sie, dass Worte jetzt nur Geräusche wären. Der Wald, der sich hinter ihnen schloss, wirkte ruhiger, aber nicht leer. Etwas blieb. Etwas beobachtete. Zurück auf dem Hof war alles still. Samuel und Martha waren noch nicht zurück von ihrer Reise, und das Haus lag verlassen in der Morgendämmerung. Sie gingen hinein, duschten nacheinander, legten sich in die weichen, warmen Betten, sprachen nicht über das, was passiert war. Elias schlief nicht. Er lag da, starr, die Decke bis zur Brust, und starrte die Decke an, als würde sie sich gleich öffnen. Bilder tauchten auf, glitten durch seine Gedanken wie treibende Äste in einem Fluss, das Grinsen der Kreatur, das leise Flüstern, der Druck an seiner Stirn, die Versuchung, jemanden zu hassen, die Stimme, die ihm sagte, dass es nur eine Entscheidung brauchte, einen Namen, einen Gedanken, und die Welt würde sich biegen. Am Nachmittag standen sie in der Küche, tranken schwarzen Kaffee und schwiegen noch immer. Elias nahm das Amulett, das nun kühl und dunkel war, aus seiner Tasche und legte es auf den Tisch. Agatha betrachtete es lange. »Wir wissen nicht, ob es wirklich vorbei ist«, sagte sie schließlich. Ihre Stimme war rau, als hätte sie tagelang geschrien. Elias nickte. »Ich weiß.« Julia trat zu ihm, nahm seine Hand. Ihre Augen waren müde, aber fest. »Was war das da draußen, Elias? Was wollte es wirklich?« Er schwieg einen Moment, dann antwortete er leise, »Es lebt von Hass, von der Art Wut, die man in sich hineinfrisst, von Dingen, die man nie laut sagt. Es ist nicht wie ein Tier. Es ist ein Spiegel, der verzerrt, bis man selbst nicht mehr weiß, ob das, was man sieht, noch man selbst ist.« Agatha seufzte. »Dann ist es nicht wirklich fort.« Elias drehte das Amulett in der Hand. »Vielleicht nicht. Vielleicht schläft es. Vielleicht wartet es auf den nächsten Wirt.« In den folgenden Tagen kehrte langsam eine Form von Alltag zurück. Sie sprachen über das Erlebte, aber immer mit einem gewissen Abstand. Wie Menschen,
die über einen schweren Unfall reden, bei dem sie beinahe gestorben wären. Elias ging wieder über die Felder, kümmerte sich um die Ziegen, mähte das hohe Gras. Julia blieb noch einige Tage, dann kehrte sie zurück an die Universität, versprach aber, in Kontakt zu bleiben. Agatha schrieb eine Notiz, die sie dem Amulett beilegte, wickelte es in schwarzes Tuch und vergrub es in einem alten Einmachglas tief im hintersten Winkel ihres Kellers. Niemand sprach aus, dass das vermutlich nicht genügen würde. Doch die wahre Prüfung kam nicht in der Nacht, nicht in Träumen, nicht in Schatten. Sie kam still, langsam, durch Gedanken. Einmal, an einem regnerischen Nachmittag, saß Elias im Wohnzimmer und sah aus dem Fenster. Der Postbote trat durch das Tor und ging gemächlich zum Briefkasten. Elias beobachtete ihn, regungslos. Plötzlich durchzuckte ihn ein Gedanke, ein Impuls, roh und hässlich. Was, wenn er stürzt? Was, wenn ich nur wünsche, dass es passiert? Es war wie ein kalter Finger an seinem Nacken. Kein Bild, keine Stimme. Nur ein kurzer Ruck im Innersten. Elias stand sofort auf, verließ das Haus, ging in den Wald. Er lief bis zum Bach, setzte sich auf den nassen Boden und atmete. Tief, ruhig. Dann schrie er. Nicht laut. Kein Wutschrei. Ein stilles, raues Stöhnen. Ich bin nicht wie es. Diese Worte wiederholte er immer wieder. In den darauffolgenden Wochen wurde es besser. Der Schatten wurde blasser, das Flüstern seltener. Elias begann wieder zu schlafen. Albträume kamen, doch sie verblassten mit der Morgendämmerung. Julia schrieb ihm regelmäßig. Agatha schickte ein Buch mit Schutzgebeten. Samuel und Martha kehrten zurück und fragten nicht zu viel. Sie wussten, dass manche Dinge tief liegen müssen. Doch dann, eines Morgens im Herbst, als der erste Nebel durch die Felder kroch und der Wind durch die alten Apfelbäume pfiff, roch Elias es wieder. Süßlich, wie Honig und Moder. Er drehte sich langsam um. Nichts war da. Nur der Schatten des Baumes. Aber in seinem Innersten wusste er, die Entscheidung war nie ein einziges Mal gefallen. Sie musste jeden Tag aufs Neue getroffen werden. 3 Jahre waren vergangen, seit Elias in jener Nacht auf der Lichtung dem roten Grinsen gegenübergestanden hatte. 3 Jahre, in denen er sich selbst jeden Tag aufs Neue davon überzeugen musste, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte, dass er standgehalten hatte, dass das Ding, was auch immer es war, ihn nicht gebrochen hatte. Das Leben hatte sich langsam beruhigt, wie ein stürmisches Meer, das nach einem Orkan in trägen Wellen daliegt. Elias hatte sein Studium abgeschlossen, war zurück zur Farm gekehrt und hatte übernommen, was Samuel über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Die Felder blühten wieder, die Tiere gediehen, und das Haus war erfüllt von einem neuen Klang. Julias Lachen, wenn sie auf dem Balkon las oder sich über eine verirrte Ziege ärgerte. Doch es gab Dinge, die nicht verschwanden. In jeder dunklen Ecke, in jeder stillen Nacht, in jedem plötzlichen Geräusch lag das Potenzial, dass etwas zurückkehren könnte. Nicht, weil es nie gegangen war, sondern weil es einen Platz gefunden hatte, wo es geduldig wartete. In Gedanken, in Zorn, in der Möglichkeit von Rache. Elias träumte nur noch selten davon. Aber wenn er es tat, dann war es nicht mehr das Wesen, das ihn verfolgte, sondern er selbst, wie er dasteht. Mit dem Amulett in der Hand. Mit dem Wunsch, jemanden zu bestrafen. Nicht einmal aus Hass, sondern aus dem Gefühl, dass manche Menschen es verdient hätten. Und jedes Mal wachte er mit einem drückenden Schuldgefühl auf. Denn das war der wahre Sieg dieses Wesens. Es musste nicht töten. Es musste nur pflanzen. An einem verregneten Nachmittag fuhr Elias mit Julia in die Stadt, um neue Werkzeuge zu kaufen. Auf dem Rückweg hielten sie bei Agathas Laden. Der kleine Laden existierte noch, aber Agatha war nicht mehr die Alte. Ihre Haare waren grauer, ihre Stimme heiserer. Sie sprach kaum über die Vergangenheit. Als sie Elias sah, nickte sie nur. »Es war nie vorbei, oder?«, fragte sie. Elias schüttelte den Kopf. »Nein, es schläft nur.« »Hast du es gespürt?« Elias überlegte, dann nickte er. Ab und zu. Wenn ich nicht aufpasse. Agatha holte etwas unter dem Tresen hervor. Es war das Einmachglas mit dem Amulett. Sie hatte es nicht vergraben. Sie hatte es aufbewahrt. Ich konnte es nicht fortwerfen. Es gehört dir. Du hast es aktiviert. Du musst es auch endgültig binden. Elias nahm das Glas entgegen. Es fühlte sich schwerer an, als es sein sollte. In der nächsten Nacht wanderte er allein in den Wald. Nicht zur alten Lichtung, nicht zum ehemaligen Bunker, sondern tiefer. An einen Ort, den er früher mied. Die Stelle, an der Caleb einst das Loch gefunden hatte. Es war wieder da. Nicht groß, aber offen. Als wäre der Boden nie ganz geheilt worden. Elias hockte sich davor. Er entkorkte das Glas, nahm das dunkle, vernarbte Amulett heraus. Es glühte nicht. Es war kalt. Schwer. Er erinnerte sich an alles, die Stimmen, das Flüstern, das Versprechen. »Ich will nichts mehr von dir«, flüsterte er. »Du gehörst nicht zu mir.« Dann warf er das Amulett in das Loch. Es verschwand geräuschlos. Elias schüttete die vorbereitete Mischung aus zerstoßenem Salbei, Salz, Asche und Honig hinein, so wie Agatha es ihm beschrieben hatte. Dann schaufelte er Erde darüber, stampfte sie fest, setzte einen flachen, moosigen Stein darauf. Auf dem Rückweg sang eine Eule, der Wind rauschte, und der Wald fühlte sich alt an. Nicht bösartig, nur uralt. Wie ein schlafender Gott, der nur dann erwacht, wenn man ihn anruft. Wochen vergingen. Der Herbst kam. Elias lebte weiter. Julia blieb. Sie redeten nicht mehr über das, was geschehen war. Es war zu tief, zu schwer. Manchmal aber spürte Elias ihre Hand an seiner fester als nötig. Dann wusste er, dass sie auch daran dachte. An einem trüben Oktobertag besuchte Elias das Grab seiner Eltern. Die Grabsteine standen still auf dem feuchten Gras. Moos hatte sich in den Rillen der Buchstaben eingenistet. Er legte ein paar gelbe Blätter zur Seite, stellte frische Blumen hin. Er sprach nicht, aber in seinem Inneren sagte er alles. Als er sich umdrehte, um zu gehen, wehte ein süßlicher Duft durch die Luft. Für einen Moment stockte ihm der Atem, doch als er sich umsah, war da nur der Wind, der durch die Bäume zog. Und ein letzter Gedanke, der sich in ihm einnistete, wie eine Mahnung. Das wahre Grauen war nie das Ding aus der Grube. Es war, wie leicht es in einen hineinkam. Und wie schwer es war, es wieder loszuwerden.